Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Das Eastern Conference Final steht an zwischen den Carolina Hurricanes und den Florida Panthers. Die Hurricanes waren Team Nummer 2 in der Metropolitan Division, 99 Punkte. Sie haben sich jeweils in 5 Spielen zuerst in Runde 1 gegen die New Jersey Devils und dann in Runde 2 gegen das beste Team der Eastern Conference, die Washington Capitals, durchgesetzt. Und auf der Gegenseite steht der Titelverteidiger, die Florida Panthers, Dritter in der Atlantic Division. 98 Punkte haben Tampa in 5 Spielen geschlagen und Toronto in 7 Partien. Die beiden Teams haben sich in der regulären Saison 3-mal gesehen. Dabei haben die Florida Panthers 2 Spiele gewonnen. Einmal 6-0 und einmal 6-3. Und die Spiele waren alle innerhalb eines Monats, irgendwie November, Dezember meine ich, war das Ganze. Und die Hurricanes haben das dritte Spiel davon 3-1 gewonnen. Was man sagen muss, das ist die zweite Serie zwischen den beiden Teams. 2023 ist man sich schon einmal begegnet und auch da war es das Eastern Conference Final. Eine Serie, die erstmal als Sweep dasteht, 0-4 aus Sicht der Carolina Hurricanes, aber wenn man dann in die Spiele reingeht, dann war das wesentlich knapper. Zum einen hatten wir am Anfang das 2-3 in der vierten Verlängerung, kurz vor Ende der vierten Verlängerung. Matthew Tkachuk war das damals mit dem Siegtreffer. Spiel Nummer 2 war ebenfalls ein Spiel, was in die Verlängerung gegangen ist, 1-2. Spiel Nummer 3 war 0-1 aus Sicht der Canes und Spiel Nummer 4 war auch 3-4. Also alle Spiele, ein Torunterschied und das Spiel Nummer 4, da war es, meine ich, auch Matthew Tkachuk 4,9 Sekunden vor Ende des Spiels mit dem Sieg. Also denkbar knapp, natürlich ein Sweep, aber wenn man sich das Ganze anschaut, Carolina kann auch 3-1 in der Serie führen quasi und da dürfen sich die Florida Panthers auch nicht beschweren. Also Sweep ja, aber äußerst knapp. Dazu muss man allerdings auch sagen, Carolina hatte nur 6 Tore, 174 Schüsse in der Serie, wobei, wie gesagt, das so ein bisschen quer ist von der Statistik. Vierte Verlängerung heißt ja im Prinzip, dass das 2 Spiele schon waren, also so viel zu 4 Spielen, denn bei der vierten Verlängerung befinden wir uns ja dann jenseits der 120 Minuten, also 2 Spiele quasi in einem am Anfang der Serie. Ganz interessant, beide Teams haben ein Torverhältnis von plus 16 in den Playoffs, wobei die Hurricanes mit 18 Gegentoren eine sehr, sehr gute Defensive haben und die Panthers mit 45 Toren einen sehr guten Angriff, also Torverhältnis Florida 45-29, Torverhältnis Carolina 34-18, aber beide eben mit plus 16, also etwas unterschiedliche Möglichkeiten. Man muss aber natürlich da auch dazu sagen, dass die Hurricanes 2 Partien weniger absolviert haben als die Florida Panthers. Offensiv natürlich Florida besser, was die Tore pro Spiel betrifft, allerdings das Powerplay 20,5%. Demgegenüber steht ein Penalty-Killing von Carolina, was 93,3% hat. Wenn man das Netto-Penalty-Killing mit dazu nimmt, haben sie sogar 96,7%. Was heißt das? Man rechnet einfach dazu, es gab einen Shorthander. Das heißt also, du kriegst quasi noch einen Bonus, wenn du kein Tor kassierst und selber einen Shorthander machst. Also die Hurricanes extrem gut unterwegs. Ich glaube, sie haben ein einziges Powerplay-Tor kassiert durch Alex Ovechkin bei einem 5-3. Also das ist schon bemerkenswert, wie gut sie da wirklich waren und wie gut sie dann eben verteidigt haben mit ein oder zwei Spielern weniger. Auf der Gegenseite das Powerplay der Carolina Hurricanes nicht schlecht mit 28,1%. Also das ist auf Platz Nummer 4 in den Playoffs und lediglich die Dallas Stars sind noch ein Team, was in den Playoffs ist, was ein besseres Powerplay hat. Allerdings natürlich auch da so ein bisschen einzuordnen, naja, New Jersey war schon sehr dezimiert, vor allem auch was die Verteidigung betrifft. Und die Capitals waren jetzt auch nicht mehr so richtig gut drauf. Das Unterzahlspiel von Florida war wirklich in Ordnung, 88,9%. Und dann da eben für mich so ein bisschen die Gegner, Tampa Bay als Gegner. schon mal ein Team mit viel Offensivpower und auch die Toronto Maple Leafs haben auf dem Papier ja auch sehr, sehr gute Angriffsspieler. Dementsprechend sind die 88,9% da auch sehr, sehr hoch einzuordnen. Wenn wir auf die Advanced Metrics schauen, sind die Werte auch sehr ähnlich, wobei man natürlich da dann auch sagen muss, das ist jetzt in einem Conference Final auch fast zu erwarten, dass dort gute Werte vorhanden sind, weil du irgendwie auch deine Partien gewinnen musst. Beim Corsi-Wert sind die Hurricanes besser. Klar, aber das ist auch deren Spielstil. Die Panthers aber auch nicht so wirklich schlecht. Corsi-Wert wird natürlich auch zum Beispiel dadurch beeinflusst, dass du viele Schussversuche hast. Und wenn wir eben gesehen haben, jetzt zum Beispiel Spiel 7 gegen die Toronto Maple Leafs, ich glaube 21-0 Schussversuche waren es am Anfang der Partie für die Florida Panthers. Also das ist natürlich dann schon etwas, wo du sehr viel dann auch für deinen Corsi-Wert tust. Auch bei Expected Goals sind beide Teams gut, da allerdings die Florida Panthers das bessere Team. High Danger Chances für die jeweilige Seite auch da sehr, sehr ähnlich. Beide so um die 54%. Da muss man schon sagen, das ist eben dann ja nicht groß unterschiedlich. Auch die Spieler, die individuellen Spieler, finde ich nicht wirklich ja, auseinanderdriften. Du kannst jetzt nicht sagen, die einen haben irgendwie einen Superscorer gehabt und die anderen haben ja dann entsprechend vielleicht durchs Kollektiv gearbeitet. Nein, beide sehr, sehr tief. Bei Carolina haben 15 Spieler, meine ich, ein Tor erzielt. Bei den Florida Panthers sind es 17 Spieler. Wenn wir uns auf die Topscorer konzentrieren, Seth Jarvis mit 10 Punkten und Andrei Svechnikov mit 8 Toren, sind das auf Seiten der Carolina Hurricanes. Auf Seiten der Florida Panthers ist Brad Marchand zusammen mit seinem ja, Reihenkollegen Lustarinen mit 12 Punkten vorne mit dabei. Anton Lundell noch mit 10. Also diese dritte, nominell dritte Reihe, ist schon extrem gut unterwegs. Haben halt 2 Punkte mehr als die Scorer der Carolina Hurricanes, eben aber auch 2 Partien. Also da ist schon ne, extrem viel eben dann auch so ein bisschen abhängig von den Partien. Es ist so, wenn wir uns das Ganze anschauen, 17 verschiedene Torschützen, das ist schon extrem tief, was eben da entsprechend die Florida Panthers haben und so ein bisschen vielleicht einfach etwas tiefer noch und von der Qualität her ein Stück weit besser auch, was dann die Kaltschnäuzigkeit vorm Tor betrifft. Auf der Torhüterposition das Duell zwischen 2 Spielern, die sehr, sehr gut sind auf ihrer Position, wenn sie denn gesund sind. Sergei Bobrovsky 8-4, der hat alle Partien gemacht für die Florida Panthers. 2,31 der Gegentorschnitt, 90,1% die Fangquote. Nicht so mega gut, muss man aber auch immer so unterscheiden, wann war er gut, wann war er nicht gut. Wenn man sich das Ganze anschaut, die ersten beiden Spiele zum Beispiel gegen die Toronto Maple Leafs, war der Gegentorschnitt 4,7, die Fangquote 82%, 9 Gegentore bei 50 Schüssen. Danach war es aber wesentlich besser. Also deswegen muss man da immer schon ein bisschen schauen. Er hat dann danach in den 5 Partien 1,54 als Gegentorschnitt gehabt und eine 93er Fangquote. Also das ist eben etwas, er hat in den Spielen, wo er richtig gut halten musste, auch sehr gut gehalten, speziell in den Spielen 5 und 7. Ich habe das erwähnt, zum Beispiel von Lawrence, dieses Breakaway zu Beginn von Spiel oder im ersten Drittel von Spiel Nummer 7. Wenn da das 1-0 fällt für Toronto, sieht das Spiel wahrscheinlich wesentlich anders aus. Deswegen, also da auch Bobrovsky weiß, wann er eben halten muss, wann er richtige Saves machen muss und dazu ist er auch in der Lage. Auf der Gegenseite Freddy Andersen, also vielleicht kann ich gleich nochmal bei Florida überlegen, aber Freddy Andersen wäre zum Beispiel für mich aktuell der Top-Kandidat mit bei den Carolina Hurricanes zusammen mit Svechnikov auf die Conn Smythe Trophy, wenn sie denn den Stanley Cup gewinnen sollten. 7-2 die Bilanz, ein Spiel hat er verletzt verpasst. 1,36 nur der Gegentorschnitt, 93,7 die Fangquote nur. Es war dann eben New Jersey, zum Beispiel ohne Hughes, ohne viele Verteidiger, die auch offensiv glänzen können. Es waren die Capitals, die auch nicht so besonders gut drauf waren. Deswegen schwierig, schwierig, manchmal auch dann Statistiken in den Playoffs zu vergleichen. Das ist nicht immer so einfach. Trotzdem hat er bewiesen, dass er sehr gut spielen kann. Aber ich habe schon erwähnt, er hat ein Spiel gefehlt. Und das ist so ein bisschen auch ein Punkt. Da werden sicherlich die Florida Panthers draufgehen. Die werden sicherlich versuchen, Freddy Andersen rauszunehmen aus der Serie, ihn physisch anzugehen, da auch mal so ein bisschen über die Grenze zu gehen. Das haben sie ja auch gemacht gegen Toronto, muss man ja sagen. Bennett gegen
Stolarz, der hat nicht mehr gespielt danach und Joseph Wall hat sicherlich die Serie nicht verloren, er hat sie aber eben auch nicht gewonnen oder ein Spiel, ein gutes Spiel 6 kann man sagen, hat er geklaut, aber ansonsten war es eben auch nicht so, zum Beispiel das 4-1 in Spiel Nummer 7 ist auch ein Schuss, wo man sagen kann, wenn er den hält, auch da ist nochmal die Möglichkeit, die Geschichte dieses Spiels der Serie etwas umzuschreiben für Toronto, also auch da wird es interessant sein, wie kann Anderson das vielleicht auch ignorieren, was die Florida Panthers da veranstalten werden rund um seinen Crease und wie können auch die Carolina Hurricanes ihn dann entsprechend so ein bisschen beschützen. Wenn wir weitergehen, ist es so, dass Carolina das einzige Team ist, was noch nicht zu Hause verloren hat. Wie gesagt, sie haben ein paar Spiele weniger, auch als die Teams, die jetzt noch in den Playoffs mit drin sind. Deswegen nicht ganz aussagekräftig die Statistik, aber trotzdem ein Team, was einen unglaublichen Heimvorteil anscheinend hat. Wie gesagt, anscheinend. Im Moment, sie hatten aber vor ein paar Jahren auch, glaube ich, eine Serie, war das gegen, hatten sie da gegen Boston verloren? Es gab auch mal eine Serie vor ein paar Jahren, wo auch immer nur das Heimteam gewonnen hat und am Ende sind sie dann auch nicht so viel weitergekommen. Also auch ein Punkt, wo man eben dann einfach schauen muss, wie es läuft. Zum Beispiel gegen New York, letztes Jahr war es, glaube ich, auch der Fall, dass sie dann zu Hause verloren haben. Ja, irgendwo, du hast so lange, du bist so lange ungeschlagen, bis du die erste Niederlage bekommst. Ist jetzt eine Binsenweisheit, aber das wird bei Carolina auch so sein. Dann muss man sagen, sie hatten vielleicht einen Vorteil, dass sie ein bisschen Ruhe hatten. Letztes Spiel am Donnerstag gegen Washington. Die Florida Panthers kommen frisch aus Spiel 7 aus Toronto, dann runter nach Raleigh. Es ist aber auch 2023 so gewesen, dass sie dann aus Toronto gekommen sind. Ich glaube, nach Spiel 5 und direkt das Eastern Conference Final begonnen hatten. Da war die Serie in Runde 2 zwischen New Jersey und Carolina auch relativ schnell durch gewesen. Also von daher, ob es jetzt Rest ist, was besser ist, ne? Also manchmal sagt man, die Teams sind eingerostet, weil sie nicht im Rhythmus sind. Manchmal sagt man, die Teams sind besser drauf, weil sie ein bisschen Ruhe hatten. Ja, also das kann man sich hier, glaube ich, so ein bisschen aussuchen, was man denn gerne hätte. Ein Fakt ist, diese Serie hat relativ kurze Wege. 780 Meilen liegen nur zwischen Raleigh und Fort Lauderdale. Das ist fast schon ein Katzensprung, wenn man sich betrachtet, wie die Distanz im Western Conference Final ist. Das ist fast das Dreifache, 2000 Meilen ungefähr, zwischen Dallas und Edmonton. Also das könnte dann auch etwas sein, was vielleicht ein Vorteil für Florida ist, weil sie dann doch nicht ganz so lang reisen müssten, zum Beispiel wie jetzt im letzten Jahr in der Serie zwischen New York und Florida dann. Das war schon etwas länger von der Distanz her. Ja, was habe ich mir noch so notiert? Mark Jankowski fehlte für den größten Teil der zweiten Runde. Ist nicht so wirklich wichtig. Jalen Chatfield war jetzt auch nicht mit dabei zum Schluss. Deswegen Alexander Nikishin, der Rookie aus Russland rübergekommen ist, aber weiß ich gar nicht, ich muss gleich mal gucken, 24, also schon relativ erfahren, relativ alt auch. Deswegen ist er jemand, der jetzt auch in Spiel 7 gespielt hat, hat nicht ganz so lange gespielt, aber das ist ja auch verständlich, sein erstes NHL-Spiel. Und er hat aber, glaube ich, auch in Russland auf einer relativ kleinen Eisfläche gespielt, deswegen ist auch dieser Wechsel vielleicht für ihn einfacher, als das für andere Spieler der Fall ist. Und er könnte eben jemand sein, der ihnen auch nochmal so ein bisschen einen kleinen Boost gibt, ein bisschen eine Unbekannte auch reinbringt in die Serie, wo man eben sagen muss, da weiß man nicht so ganz, was jetzt da an Leistungsfähigkeit da ist. Ist ein Drittrundenpick von 2020 an Position 69 gedraftet, 23 Jahre alt tatsächlich. Und er hat eben vorher für Petersburg gespielt in der KHL und ist jetzt dann zu den Carolina Hurricanes gekommen. Ich würde sagen, je nachdem, wie gesund Chatfield ist, spielt er wieder. Aber Nikishin wird sicherlich den ein oder anderen Einsatz dann eben entsprechend auch bekommen. Ansonsten ist Carolina gesund und ansonsten hat Carolina auch einen Spieler, den wir vor zwei Jahren nicht mit dabei hatten, nämlich Andrei Svechnikov. Und das kann so ein X-Faktor sein in der Serie. Svechnikov sehr, sehr gut drauf. Der wäre so der zweite Kandidat aktuell, würde ich sagen, für die Conn Smythe Trophy bei den Carolina Hurricanes. Hat 3 Siegtreffer, meine ich, davon einen Serien-Siegtreffer, das 2:1 kurz vor Ende gegen die Washington Capitals erzielt. 2 Minuten waren nicht mal mehr ganz zu spielen. Also da auch jemand, der auch Clutch-Goals eben entsprechend schießt und der, wie gesagt, bei der letzten Serie zwischen den beiden Teams nicht mit dabei war und eben dadurch auch ja, vielleicht so etwas wie das Zünglein an der Waage sein kann. Rob Brindamore hat noch einen NHL-Rekord aufgestellt. Er ist der erste NHL-Coach, der in den ersten 7 Jahren mit einem Team jeweils eine Playoff-Serie gewonnen hat, was ja auch etwas bemerkenswert ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, weiter als das Eastern Conference Final ging es bisher auch nicht. Und er hat noch nicht einen Sieg, obwohl es jetzt die dritte Teilnahme ist in einem Eastern Conference Final. Also das ist auch sicherlich etwas, was er persönlich dann ändern möchte. Die Hurricanes, wissen wir, sind gut da drin, zu verhindern, dass der Gegner aufs Tor schießt. Die Florida Panthers sind noch mal eine Nummer besser. 24 Schüsse lassen die Hurricanes zu pro Partie, 23,8 nur die Florida Panthers. Dazu dieser absolut zermürbende, eklige Vorcheck, wo sie also sehr, sehr physisch sind, wenn man sich auch anschaut, wer da mit dabei ist. Da sind schon Spieler, die dir wehtun können. Wenn wir über X-Faktoren geredet haben bei Carolina, dann wäre Matthew Tkachuk für mich auch so einer auf Seiten der Florida Panthers, weil der einfach nicht gesund ist, nicht gesund sein kann im Moment, so wie er spielt. Trotzdem hat er auch 9 Zähler, hat gegen Tampa Bay zum Beispiel auch in Spiel 1 2 Tore gemacht. Also er kann schon punktuell auch seinem Team helfen. Wenn der aber sich jetzt weiter erholen könnte, auch in der Serie, dann wäre das natürlich auch etwas, was ihnen sehr weiterhelfen würde, wo er dann eben entsprechend auch der Mannschaft nochmal etwas mehr Unterstützung offensiv geben könnte. Dazu vorne, wir haben es schon erwähnt und schon drüber gesprochen, diese dritte Reihe ist schon sehr, sehr gut. Und wenn du dann die anderen anschaust, Rodriguez, Reinhardt, Barkov als Erste mit Goalscorern mit dabei, dazu Barkov als defensiven Center, Sam Bennett auch als defensiven Center, Tkachuk und Verhaeghe, der auch ein Klatschspieler ist, der immer in den Playoffs sehr, sehr gut getroffen hat. Das ist schon extrem, extrem gut. Hinten die vierte Reihe übrigens, die bestand, meine ich, aus Stahl, Colin White und, oh, wer war denn der Dritte, der mitgespielt hat 2023, also auch ein anderes Lineup bei den Carolina, bei den Florida Panthers als damals gegen Carolina vor 2 Jahren. Nico Sturm im Moment so ein bisschen rausgerückt. Er hat 7 Partien gemacht in den Playoffs, aber jetzt in den letzten Spielen, meine ich, dann nicht mehr auf dem Eis gewesen. Aber auch da kann es sicherlich Veränderungen geben. Das ist zum Beispiel etwas, was vielleicht auch Paul Maurice unterschieden hat im direkten Duell mit Craig Berube, dass Maurice in der Lage war und willens war, Veränderungen früher zu machen, als eben Berube, der vielleicht so ein bisschen zu spät dann auch versucht hat, sein Lineup etwas anzupassen und dann eben nicht mehr genug Zeit hatte oder auch in der regulären Saison vielleicht das auch nicht gut ausprobiert hat. Die Panthers waren häufig verletzt zum Ende hin der Saison. Dementsprechend haben sie da auch einiges ausprobieren müssen, sicherlich. Das kann aber dann auch in so einer Playoff-Serie ein Vorteil sein und ihnen eben auch mehr Möglichkeiten geben, auf Verletzungen, auf eben Probleme dann auch zu reagieren. Also das ist auch etwas, wo man da sagen muss, was in der Serie sicherlich ein Faktor werden kann. Müdigkeit habe ich schon drüber gesprochen. Evan Rodriguez und Anton Lundell waren 2, die Zeit verpasst haben gegen die Toronto Maple Leafs. Das ist sicherlich ein Punkt, wo man sagen muss, da stehen so ein bisschen ein paar Fragezeichen dahinter. Das könnte dann auch wieder etwas sein, wo vielleicht Nico Sturm dann in den Kader mit reinrückt. Evan Ekblad hat, glaube ich, Spiel 1 verpasst mit einer Sperre. Auch da muss man schauen, da sollte natürlich gesund sein. Weiterer X-Faktor vielleicht Seth Jones. Das haben wir jetzt auch schon in der Serie gegen die Toronto Maple Leafs gesehen. Das hatte ich erwähnt, als er kam. Da kamen ja auch so ein paar kritische Stimmen, auch von euch, ein paar Fragen. Was soll der denn da? Und ne, das ist ja jetzt vielleicht ein bisschen überflüssig auch. Naja, es ist halt ein Luxus, den zu haben. Und ich habe es schon des Öfteren erwähnt, er passt halt einfach gut rein, wenn er nicht der Nummer 1 Verteidiger sein muss und wenn er einfach eben entsprechend dann da in der Rolle etwas anders und etwas weniger Druck hat. Tja, wenn ich bei Carolina 2 Spieler so ein bisschen als Kandidaten für die Conn Smythe Trophy rausgepickt habe, dann fällt mir das bei Florida aktuell ein Stück weit schwer. Man könnte sicherlich Brent Marchand nennen, der einfach erstmal auch Topscorer ist und der auch eine neue Komponente mit reingebracht hat oder einfach noch ergänzt hat im Spiel, der offensichtlich auch extrem beliebt ist, was die Kabine betrifft, was seine Interaktionen betrifft mit den Mitspielern, also jemand, der anscheinend da sehr, sehr gute Stimmung auch verbreitet. Das ist auch etwas, was Paul Maurice sehr positiv erwähnt hat. Und ja, ansonsten muss man eben abwarten. Ragt für mich im Moment gerade keiner so extrem heraus, was aber eben ja auch etwas ist, wo du trotzdem sagen musst, sie machen viele Tore, sie gewinnen die Serien und trotzdem haben sie nicht einen einzelnen Spieler, der jetzt so ein richtiger Überperformer ist. Und es sind ja ein paar dabei, die das durchaus noch werden können. Also das ist schon ein ziemlicher Luxus, was die Florida Panthers da eben entsprechend in ihrem Kader haben. Ja, ich schaue gerade mal, ob ich noch irgendwelche anderen Notizen habe. Sie haben eine relativ gute Verteidigung, was die Tore und Unterstützung der Offensive betrifft, die Florida Panthers. Nate Schmidt, 7 Punkte. Seth Jones mit 6 Punkten. Dann Aaron Ekblad, 6 Punkte in 8 Spielen. Der war ja auch am Anfang noch gesperrt gegen Tampa Bay. Also das ist schon ziemlich gut. Kulikov auch nochmal 4 Punkte. Also auch Gustav Forsling hat noch Potenzial nach oben. Der hat bisher nur 2 Vorlagen, was ja jetzt auch nicht so besonders viel ist für einen Spieler seiner Klasse. Also auch das ist etwas, wo durchaus nochmal so ein bisschen was kommen kann bei den Spielern oder bei den Verteidigern, vor allem der Florida Panthers. Wir können ja nochmal durchgehen, die Paare Forsling, Ekblad, Mikola, Seth Jones, Nate Schmidt und Dmitri Kulikov. Ist jetzt vielleicht nicht so, dass man sagt, es ist alles mega toll. Ja, auf der anderen Seite haben sie ja, wie gesagt, zum Beispiel durch Jones im zweiten Verteidigerpaar und auch Nate Schmidt mit seinen guten Leistungen im dritten, einfach auch ziemlich ein Luxus. Das ist schon sehr, sehr gut, was die Florida Panthers da haben. Wenn wir auf die andere Seite schauen, würde ich da so ein, zwei Schwachstellen auch sehen. Wenn ich jetzt Brent Burns sehe mit Jacob Slavin, Burns hat sehr abgebaut. Ja, er war jetzt in den Playoffs zuverlässiger, das ist sicherlich richtig. Auf der anderen Seite vielleicht auch nicht so gefordert worden von den Teams, gegen die sie gespielt haben. Dmitri Orlov war 2 Jahren, meine ich, auch noch nicht mit dabei. Sean Walker auch nicht. Also da auch ein paar neuere Komponenten bei den Carolina Hurricanes. Man muss natürlich dazu sagen, das, was sie immer adressieren wollten, diese Torjägerposition, die haben sie nicht adressiert. Vielleicht ist es so, dass intern quasi durch Svechnikov jetzt diese Position gefüllt wurde. Ich glaube trotzdem, ihnen fehlt einfach so ein bisschen die Durchschlagskraft vorne. Und sicherlich kannst du jetzt sagen, naja, beide haben viele Spieler, die getroffen haben, sowohl Florida als auch Carolina, aber bei Florida weiß man auch aus der Vergangenheit, da sind Spieler mit dabei, die können auch noch mehr Tore machen und die treffen zuverlässiger als die Spieler der Carolina Hurricanes. Sicherlich ist ein Stankoven, sicherlich ist ein Taylor Hall eine super Ergänzung auch da, aber trotzdem fehlt mir da halt diese Top-Qualität. Sie hatten versucht, mit Mikko Rantanen sich so einen Spieler zu holen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und klar, mit Stankoven gab es ein bisschen den Trostpreis und sie haben ja auch gesagt, sie sind jetzt besser als vorher. Das unterschreibe ich halt einfach nicht, weil du mit Martin Netschers erstmal auch jemanden verloren hast. Dann ist es einfach so, sie haben zwar jetzt Draftpicks von Dallas, aber die sind ja nicht umgemünzt worden in irgendwelche Spieler, die auf dem Eis sind. Also da glaube ich schon, klar, Taylor Hall ist eine gute Ergänzung, auch Stankoven. Wie gesagt, nichts gegen die beiden, aber trotzdem insgesamt sind sie meiner Meinung nach nicht besser als vor den Trades und die Lücke und das Problem, was sie hatten, das haben sie einfach nicht gelöst, beziehungsweise die Lücke dann halt nicht gefüllt. Und deswegen fehlt mir da einfach ein Stück weit etwas. Und ja, wenn ich jetzt in Richtung Tipp gehe, wenn ich jetzt in Richtung Prognose gehe, dann würde ich sagen, dass Carolina sicherlich daraus eine enge Serie machen wird. Es wird sicherlich kein hochklassiges Eishockey werden. Das werden Spiele werden. Also wenn wir über 5 Tore in einer Partie gehen, ist es schon ein Schützenfest im Prinzip. Wir können ja auch nochmal zurückschauen. Also ich schaue jetzt mal einfach auf die Serie. Da gab es einmal 5 Tore. Es gab ein einziges Mal in der letzten Serie mehr als 5 Tore, nämlich im letzten Spiel. Da gab es 7. Dafür gab es aber auch ein Spiel mit 1 Tor und ein Spiel mit 3 Toren. Also ich weiß gar nicht, wie viel waren das im Schnitt, lass mich mal zusammenzählen, 8, 9, 16 Tore in 4 Spielen, ja, also 4 Tore pro Partie, das ist das höchste der Gefühle, glaube ich, auch in diesem Jahr, da wird es nicht viel drüber geben, sicherlich vielleicht eine Ausnahme mag es da schon geben, aber ansonsten werden wir uns da auf der einen Seite dieses Eishockey mit vielen Schüssen, mit vielen Versuchen einstellen müssen, was auch teilweise versucht, Tempo zu generieren. Das ist sicherlich etwas, was die Carolina Hurricanes machen wollen. Aber Florida hat zum Beispiel auch schon bewiesen gegen Toronto, dass sie das erfolgreich weggenommen haben. Also nach den ersten beiden Partien haben sie ja zum Beispiel auch einem William Nylander vieles weggenommen von diesen Chancen, die eben im Spiel 1, Spiel 2 für Toronto da waren. Und auf der Gegenseite werden wir viel Vorcheck sehen. Das wird auch etwas sein, wo dann zum Beispiel in Brent Burns unter Druck geraten wird, um dann eben auch sauber da rauszuspielen in Ghost Spear. Die müssen halt dann erstmal vielleicht auch dreckige Aktionen in dem Sinne, dass sie nicht sauber rausspielen können, dann in Kauf nehmen. Und da muss man schauen, wie dann die Carolina Hurricanes da mit dieser Physis zurechtkommen werden. Insgesamt kann ich mir aber schwer vorstellen, wie sie genug Tore schießen, um die Florida Panthers zu besiegen. Die können defensiv spielen, die können auch einen Shootout gewinnen. Das haben sie in den beiden Runden bisher bewiesen. Sie haben mit Martian und Jones noch 2 neue Spieler mit dazu bekommen, die zum einen Jones, Brandon Montour ganz gut ersetzt und auf der anderen Seite einfach auch noch viel Erfahrung mit reinbringen in Persona von Marchand. Und ja, ich würde sagen, die Florida Panthers setzen sich wieder durch, kommen zum dritten Mal hintereinander ins Stanley Cup Finale. Ich würde sagen, 6 Spiele, wenn es 7 werden, auch okay. Aber ich denke, dass Florida sich durchsetzt und dass sie dann eben wieder ins Finale einziehen. Wie seht ihr das Ganze? Sehr, sehr gerne Feedback. info@sportpassion.de, @lars_mar, Sportpassion bei den diversen Social-Media-Kanälen suchen. Sehr, sehr gerne Feedback. Sehr, sehr gerne auch Feedback zu den anderen Sendungen. Es hat mich Feedback auch erreicht zu den Toronto Maple Leafs zum Beispiel, zu meiner Analyse dazu und verglichen auch mit anderen Experten, die da etwas zugesagt haben. Sehr gerne. Also da bin ich auch immer erfreut, wenn ihr da mir etwas schickt. Wie gesagt, ich bin im Moment noch nicht dazu gekommen, eine Folge, die quasi nichts aktuell mit den Playoffs oder mit Playoff-Serien zu tun hat, aufzunehmen. Das versuche ich dann demnächst nachzuholen. Es wird ja dann auch irgendwann ein bisschen Pausen geben, wobei diese Serie für mich einen richtig guten Schedule hat. Sie hat nämlich immer einen Tag Pause und dann findet das nächste Spiel statt. Es geht los in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch und die Spiele sind alle immer um 2 Uhr morgens. Also es geht los Mittwochmorgen, Freitagmorgen, Sonntagmorgen, dann Dienstagmorgen, Donnerstagmorgen, Samstagmorgen und am Montag, den 1. Juni, wäre Spiel Nummer 7. Wie gesagt, sehr, sehr schön regelmäßig im 2-Tage-Rhythmus. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dann das Western Conference Final das Ganze auch komplettiert. Das wäre ja sinnvoll. Ja, und ich freue mich in dem Sinne drauf, weil es ein Rematch ist von einer Serie, die wir schon mal hatten. Es wird, glaube ich, eben, wie gesagt, nicht so attraktives Eishockey werden, aber spannende Spiele sicherlich und dann vielleicht auch trotzdem kann es ja doch eine Überraschung geben. Also das würde mich wundern, wenn Carolina gewinnt, aber warum nicht? Im Moment setze ich auf die Florida Panthers, aber wie gesagt, ihr könnt da sehr, sehr gerne euer Feedback geben. Ansonsten wisst ihr, wie ihr dem Podcast helfen könnt. Abonnieren, weitersagen, gerne auch teilen. Die anderen Wege, PayPal und Steady, kennt ihr auch. An dieser Stelle sage ich dann vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Revolution.